Finanzmarkt Compliance. Der Podcast über Finanzmarktregulierung. Für einen Austausch über das Warum, das Was und das Wie der regulatorischen Vorgaben. Um diese besser zu verstehen, leichter umzusetzen und gelassener zu bewältigen. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Finanzmarkt Compliance. Ich bin Andrea Fechner. In dieser Folge geht es um die Vergütung in Wertpapierinstituten. Wenn Sie in einem Wertpapierinstitut tätig sind, geht es also vielleicht um Ihr Gehalt oder Ihren Bonus. Hängt davon ab, in welcher Funktion Sie tätig sind. Es gibt zu dem Thema aktuelle Neuigkeiten. Die BaFin hat die Anforderungen an die Vergütung in den EMMA-Comp überarbeitet und es wurde die neue Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung veröffentlicht. Da fragt man sich doch gleich mal, warum gibt es denn zwei Regelungen zur Vergütung? Und ja, es gibt für Wertpapierinstitute tatsächlich zwei verschiedene Bereiche mit Anforderungen an die Vergütung. Erstens die MiFID, konkretisiert in den EMMA-Comp, und zweitens das Wertpapierinstitutsgesetz, konkretisiert in der neuen Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung. Was ist der Zweck der Anforderungen an die Vergütung? Oder in diesem Fall besser plural, was sind die Zwecke? Denn die sind für die beiden Bereiche durchaus verschieden. Was beinhalten die Anforderungen? Was muss ich bei der Umsetzung beachten? Über diese Fragen spreche ich gleich mit Herrn Dr. Hans-Peter Löw. Herr Dr. Löw ist Experte für die regulierte Vergütung im Finanzsektor und auch für Arbeitsrecht. Er kennt also auch die Tücken an der Schnittstelle zwischen Aufsichtsrecht und Arbeitsrecht. Herr Dr. Löw ist Senior Counsel bei der Anwaltskanzlei DLA Piper. Er ist auch Dozent beim Masterstudiengang Arbeitsrecht in Münster. Und er ist Mitglied im Expertenbeirat des Verbands der Auslandsbanken, um nur einige seiner Tätigkeitsfelder zu nennen. So, bevor wir jetzt gemeinsam mit Herrn Dr. Löw in das Thema einsteigen, kurz zum Aufbau dieser Folge. Wir beginnen in unserem Gespräch gleich zunächst mit der Definition des Begriffs Vergütung. Dann besprechen wir die Anforderungen an die Vergütung aus der MiFID und den EMMA-Comp. Und danach besprechen wir die Anforderungen aus der Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung. Am Schluss gibt es noch ein paar übergeordnete Themen. Und ganz am Ende gibt es von mir einige inhaltliche Hinweise. Falls Sie nur einzelne Abschnitte dieser Folge hören möchten, finden Sie in den Shownotes die Zeitangaben der Abschnitte. Und jetzt geht es los. Auf zum Deep Dive in das Thema Vergütung. Ja, herzlich willkommen, Herr Löw. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Fechner.
Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns heute ein wenig von Ihrer Zeit und auch von Ihrem Wissen schenken.
Sehr gerne.
Und das allererste finde ich wichtig, wenn ich Vergütungsregeln lese, und ich komme ja jetzt weder aus dem Arbeitsrecht noch aus dem HR-Bereich, ich denke bei Vergütung an Gehalt und an Bonus. Aber Vergütung ist ja in dem aufsichtsrechtlichen Bereich sehr viel mehr. Wie ist denn der Begriff Vergütung definiert? Also was gehört da alles dazu?
Ja, das ist ein weiteres Feld, als man gemeinhin annehmen würde. Vergütung sind nämlich sämtliche finanziellen Leistungen, gleich welcher Art, einschließlich der Leistungen zur Altersversorgung, sämtliche Sachbezüge, auch gleich welcher Art, und sämtliche Leistungen von Dritten, die jetzt bezogen auf die Verordnung, ein Risikoträger im Hinblick auf seine berufliche Tätigkeit erhält.
Das heißt, Gehalt ist drin, logischerweise. Was gehört zu Sachbezügen dazu? Was ist da ein Beispiel?
Ja, typische Beispiele sind Firmenrabatte, aber auch Dienstwagengestellung, Versicherungsleistungen, Kinderbetreuung, all diese Dinge zählen zu den Sachbezügen.
Das heißt, wenn eine Firma einen eigenen Kindergarten hat, wo es die Nutzung kostenlos anbietet oder ähnliches, gehört das zur Vergütung?
Ja.
Okay, und Leistungen von Dritten, was wäre da ein Beispiel dafür? Da konnte ich mir nämlich gar nichts drunter vorstellen beim Lesen.
Ja, also da gibt es mehrere. Die Auslegungshilfe zur Institutsvergütungsverordnung, das ist die Vergütungsregelung für Finanzinstitute, die nennt etwa die Carried Interest Modelle. Das sind Konstruktionen, bei denen ein Mitarbeiter vom Institut eine Gesellschafterstellung in einer Beteiligungsgesellschaft eingeräumt wird, die typischerweise ein Tochterunternehmen des Instituts ist und von diesem auch Investitionskapital zur Verfügung gestellt bekommt. Dem Mitarbeiter steht entsprechend seiner Beteiligung ein Anteil am Gesellschaftsgewinn zu, den die Beteiligungsgesellschaft an ihn als Anteilseigner ausschüttet. Nach arbeitsrechtlichen Bestimmungen und Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zählen diese Dinge nicht zum Arbeitsverhältnis. Im Sinne der regulierten Vergütung zählen sie aber zur Vergütung.
Okay.
Ich habe auch schon Konstellationen beraten, wo etwa der CEO eines Wertpapierunternehmens beauftragt wurde von der Muttergesellschaft, das Unternehmen zu verkaufen und ihm eine Vergütung besprochen wurde, die abhängig war vom Verkaufserlös. Und die wurde natürlich von der Mutter bezahlt, weil die ja auch vom Verkaufserlös profitiert.
Ja, okay.
Der wichtige Punkt ist, glaube ich, dass man zu Beginn der regulierten Vergütung versucht hat, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen dadurch zu umgehen, dass variable Zahlungen entweder von der Muttergesellschaft oder aber auch von irgendwelchen Konstrukten aus einem Tax Haven versprochen wurden. Und genau das soll eben damit verhindert werden, dass man eben auch Leistungen Dritter mit einbezieht.
Ich muss jetzt automatisch lachen. Entschuldigung, ist immer wieder dasselbe, oder? Es bleibt ein Hase- und Igel-Spiel, oder? Also man sucht irgendeinen Weg, es nicht machen zu müssen oder es leichter zu machen und dann wird es wieder härter.
Ja.
Ja. Wer nicht drin ist, ist die tarifliche Vergütung, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die tariflich vergütet werden, richtig?
Das ist richtig, bezogen und begrenzt auf die tarifliche Vergütung, sagt § 1 Absatz 3 der Verordnung, dass Vergütungen, die im Tarifvertrag vereinbart sind oder die im Geltungsbereich eines Tarifvertrags durch Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien einbezogen sind oder die aufgrund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung geregelt sind. Der Grund dafür liegt darin, dass man einerseits die Tarifautonomie nicht eingreifen will und zum anderen, dass man eben auch davon ausgeht, dass weil eben durch Tarifvertrag vereinbart die Regelungen angemessen und ausgewogen sind.
Ja, okay. Also ich finde, es klingt, auch wenn es ein Riesengebiet ist, es klingt erstmal insofern logisch, dass wenn ich natürlich hingehe und die Incentive oder die Anreize dann auf anderem Wege gebe als über das Gehalt, wie zum Beispiel über einen Dienstwagen, dann kann ich damit natürlich genauso falsche Anreize setzen. Gleichzeitig klingt es aber auch für Unternehmen, vor allem vielleicht für welche, die das noch nicht gewohnt sind, weil sie noch nicht jahrelang die Vergütungsverordnung umsetzen mussten, erstmal schwierig, oder? Also wie nehmen Sie das in der Praxis wahr? Haben die Unternehmen Schwierigkeiten festzulegen, was alles zur Vergütung gehört, weil sie dabei regelmäßig was übersehen, oder funktioniert das eigentlich ganz gut?
Also die Abgrenzung, was ist Vergütung, was ist keine Vergütung, ist nicht so problematisch in der Praxis. Was häufig Diskussionen bringt, ist natürlich die Abgrenzung fixe und variable Vergütung. Zum Beispiel in speziellen Fällen die Behandlung von Abfindungen oder aber auch die Bewertung von Leistungen, etwa bei der betrieblichen Altersversorgung. Ja, das sind Themen, die in der Praxis eine Rolle spielen. Die Frage, was ist Vergütung, was ist keine, ist nicht in meiner Erfahrung nicht problematisch.
Okay, dann wäre als nächstes genau die Frage, wie ist denn die fixe Vergütung definiert?
Ja, die fixe Vergütung ist der Teil der Vergütung, dessen Gewährung und Höhe keinem Ermessen unterliegt, dessen Gewährung und Höhe dem Risikoträger keine Anreize für eine Risikoübernahme bietet, bei dem die Voraussetzungen für die Gewährung und Höhe vorher festgelegt wurden, bei dem die Voraussetzungen transparent für den Risikoträger sind, dessen Gewährung und Höhe dauerhaft sind und der nicht einseitig vom Wertpapierinstitut verringert, ausgesetzt oder aufgehoben werden kann. Das sind die wesentlichen Kriterien für die fixe Vergütung.
Und die variable Vergütung ist der ganze Rest sozusagen.
Genau.
Und jetzt hatten Sie eben gesagt, da gibt es manchmal Schwierigkeiten in der Abgrenzung, was wo reingehört. Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, auch da ist es wieder wie mit dem Hase und Igel. Wir sprechen ja hier über die Wertpapierinstitute, wo wir nicht zwingend einen festen Cap haben, aber bei den Finanzinstituten gibt es ja den Bonus Cap. Und dann haben viele kreative Banken versucht, das zu umgehen, indem sie sogenannte Fixed Allowances gewährt haben, die sie aber doch in ihr Ermessen gestellt haben, um zu sagen, das können wir je nach Bedarf ändern. Und dann waren sie der Meinung, das sei fixe Vergütung. Und dadurch kamen aber dann die sehr artifiziellen Definitionen, die wir eben gerade auch genannt haben, dadurch zustande, dass man eben sagt, wenn es im Ermessen steht und wenn es widerrufen werden kann, dann ist es eben variabel und dann ist es nicht fix.
Ja, verstanden. Deswegen ist die Definition, die Sie eben vorgetragen haben, so umfassend und so kompliziert.
Ja,
ne?
ja, genau.
Okay. Weil ich in der Praxis bei meinen Kunden sehr oft auf Unternehmensziele treffe oder sogar Konzernziele, habe ich dazu eine Frage. Das zieht sich ein bisschen durch heute, glaube ich, durch meine Fragen. Aber ich sehe es einfach oft, dass zumindest ein Teil der Zielvereinbarung und damit auch ein Teil der variablen Vergütung entweder an dem Unternehmenserfolg des Wertpapierinstitutes hängt, also an festen Zahlen wie das Ergebnis oder Ähnlichem, oder sogar an dem Erfolg des Konzerns, in dem das Institut hängt. Jetzt habe ich beim Lesen dieser Definition der fixen Vergütung gedacht, naja, vielleicht, und jetzt stelle ich vermutlich eine Frage, die so ein bisschen in Richtung, kann man das nicht ein bisschen biegen geht, aber wenn es ermessensunabhängig ist, also wenn es tatsächlich hart an ein Unternehmensziel gekoppelt ist, sodass hinterher auch kein Geschäftsleiter sagen kann, wir zahlen das nicht, wenn das Unternehmensziel erreicht worden ist, kann man das dann der fixen Vergütung zuordnen oder was müsste erfüllt sein, damit man es der fixen Vergütung zuordnen könnte?
Das ist keine fixe Vergütung. Die Voraussetzungen der fixen Vergütung müssen kumulativ erfüllt sein. Und wenn wir jetzt ein Unternehmens- oder ein Konzernziel haben, dann ist es entweder leistungsabhängig oder es bietet Anreiz für eine Risikoübernahme. Also das sind immer variable Bestandteile. Das kann man auch daran sehen, dass ja festgelegt ist, dass bei der Frage, wonach richtet sich die variable Vergütung, ausdrücklich drinsteht, dass auch das Unternehmensergebnis Teil der Berechnungsgrundlagen sein muss.
Okay. Ich kann mich nicht rausreden damit, dass ich irgendwie ein kleines Licht bin in irgendeinem Bereich und gar keinen wirklich großen Einfluss auf das Unternehmensziel habe, sondern das ist immer variabel. Okay,
ja.
Das ist schon mal super wichtig. Ich stelle jetzt schon mal die Frage vorweg, die sich einige Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch erst am Ende stellen, aber ich stelle sie mir schon seit einer ganzen Weile, weil ich denke, diese Anforderung an die variable Vergütung, ich verstehe zwar sehr viel davon und kann es nachvollziehen und den Sinn und Zweck verstehen, aber es ist schon sehr mühsam. Darf ich komplett ohne variable Vergütung arbeiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja schon ein paar Mal auf die parallelen Regelungen für Finanzinstitute verwiesen. Dort ist es viel eindeutiger. Da steht nämlich ausdrücklich drin, besteht die Vergütung aus einer variablen und einer fixen Vergütung, müssen diese in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das heißt, hier geht man davon aus, dass es nicht zwingend ist, dass die Vergütung aus fixen und variablen Bestandteil bestehen muss. Und so wird es auch gehandhabt, zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Förderbanken, die ja aufgrund ihres besonderen Geschäftsmodells sowieso ein bisschen anders ticken, die verzichten vollständig und komplett auf variable Vergütung. In der Verordnung, also der Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung, ist die Formulierung ein bisschen anders. Da schreibt Paragraph 6 ausdrücklich vor, dass die variable Vergütung die nachhaltige und risikobereinigte Leistungen der Risikoträger sowie die Leistungen widerspiegelt, die über die Tätigkeitsbeschreibung hinausgehen. Und nach § 7 muss das Institut ein angemessenes Verhältnis zwischen der variablen und der fixen Vergütung festlegen. Aber § 8 schreibt wiederum vor, die Höhe der variablen Vergütung bestimmt sich nach der Leistung. Und das würde ja heißen, wenn wir keine variable Vergütung zahlen, dann belohnen wir keine Leistung. Man könnte das so lesen, dass die variable Vergütung im Vergütungssystem enthalten sein muss. Ich meine aber, es ist nicht so. Denn die großen Wertpapierinstitute unterliegen ja weiterhin dem KWG und der IVV, mit der Folge, sie müssen es nicht zwingend haben. Und dann kann es für die mittleren Institute, für die ja die Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung gilt, nicht anders sein.
Ja. Okay.
Und auch wenn man in die MAKOM schaut, die ja im Wesentlichen die MIFID-Regeln umsetzt, Die haben auch die Formulierung, besteht die Vergütung aus fixen und variablen Bestandteilen, so sollen sie in einem, oder müssen sie in einem angemessenen Verhältnis stehen. Also auch dort liegt die Annahme zugrunde, es muss nicht zwingend fixe und variable Bestandteile geben.
Ja, okay. Das finde ich schon mal sehr beruhigend. Den Satz, den Sie eben hatten, den hätte ich so jetzt weder gewusst, wo er steht, noch genau, wie er lautet. Aber ich kann mich an einige Sätze erinnern, die ich auch von der BaFin gelesen habe und in der Verordnung gelesen habe, die immer so ein bisschen anklangen, als wollte der Regulator diese Anreizwirkung, also mit den richtigen Anreizen natürlich, also als wäre die variable Vergütung gewünscht und fast schon vorgegeben. Das fände ich ziemlich hart, aber Sie sagen...
Die Diskussion gibt es und es gibt, wird auch immer mal diese Auffassung geäußert von der Aufsicht. Und deswegen, wenn man sich entscheidet, wir haben keine variable Vergütung, sollte man das gut begründen und die Begründung dokumentieren. Aber dann kann sich niemand, auch die Aufsicht, nicht auf den Wortlaut oder auf die Regelung als solche berufen.
Ja, okay, perfekt. Bevor wir jetzt in den Bereich der MiFID starten und uns da wirklich die einzelnen Anforderungen angucken, gibt es einen wesentlichen Unterschied in der Vergütungsdefinition zwischen MiFID und Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung, den wir jetzt hier nennen müssen, weil man sonst danach irgendwie das Gespräch nicht mehr verstehen kann?
Naja. Also grundsätzlich gehen die beiden Regelwerke vom selben Vergütungsbegriff aus. Allerdings gehen die Regelungen MiFID und dann eben MA-Comp noch ein Stück weiter und schließen eben auch Lohnerhöhungen und Beförderungen mit ein. Und außerdem erwähnt die MA-Comp ausdrücklich großzügige Dienstreisekostenabrechnungen oder Seminare an exotischen Orten. Wenn man sich fragt, warum gehen die dort ein Stück weiter, ja, das hängt halt mit der Systematik zusammen. In diesem Regelwerk, nämlich MiFID, MA-Comp, geht es nicht nur um das Vergütungssystem als solches, sondern auch und gerade wird der Zusammenhang betrachtet mit der Erbringung von bestimmten Wertpapierdienstleistungen.
Ja, und deswegen sowas wie so Incentive-Reisen oder Belohnungsreisen nach großen Vertriebserfolgen oder ähnliches, ne? Ja, okay, verstanden. Und zu Beförderung und Ähnlichem kommen wir nachher noch, da habe ich auch mein Fragezeichen. Ja. Aber vielleicht erstmal zum Zweck, was ist der Grundgedanke der Vergütungsregel der MiFID und warum?
Bei MiFID geht es um die Marktaufsicht. Die Zielsetzung ist es, unangemessene Anreize zu vermeiden, nicht im Interesse der Kunden zu handeln. So steht es ausdrücklich im WPHG, dem Wertpapierhandelsgesetz. Es geht also darum, das Vertrauen der Anleger in das ordnungsgemäße Funktionieren der Wertpapiermärkte zu fördern und den Schutz der Gesamtheit der Anleger und die institutionelle Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte zu stärken.
Haben Sie ein Beispiel, was darf ich dann genau nicht an den in meinem Vergütungsmodell?
Ich darf zum Beispiel nicht es honorieren, wenn bestimmte Produkte verkauft werden. Ich darf in der Regel auch nicht kurzfristige oder kurzzeitige Anlagen stärker incentivieren als andere, weil dann immer wieder die Notwendigkeit kommt, neue Anlageentscheidungen zu treffen. Das sind so ein paar Beispiele.
Ja, also alles, was mich dazu bringen würde, meinem Kunden in der Anlageberatung oder in der Vermögensverwaltung Produkte auszuwählen, die vor allem für mein Unternehmen wirtschaftlich vorteilhaft sind, aber für den Kunden eigentlich nachteilig, oder?
Genau. Noch nicht mal unbedingt nachteilig, sondern es kommt darauf an, dass ich als Berater bei meiner Beratung ausschließlich die Interessen des Kunden im Auge habe.
Okay, also selbst wenn es noch nicht mal nachteilig ist für den Kunden, ich soll nicht auf meine finanziellen Interessen gucken, sondern auf die Interessen des Kunden gucken. Okay, verstanden. Für wen gilt das dann? Also es gilt dann ja nicht für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Wertpapierinstituts, sondern für wen? Nee,
es gilt für die sogenannten relevanten Personen. Und das sind solche, die unabhängig von der Art der Kunden direkten oder indirekten Einfluss auf die von den Wertpapierdienstleistungsunternehmen erbrachten Wertpapier- und Nebendienstleistungen oder das unternehmerische Verhalten haben, soweit die Vergütung dieser Personen und ähnliche Anreize zu einem Interessenkonflikt führen können, welcher sie veranlasst, gegen die Interessen eines Kunden des Wertpapierdienstleistungsunternehmens zu handeln. Also die relevanten Personen, die sind hier in den Blick genommen.
Das ist jetzt, wenn ich so ein Vermögensverwalter bin, der Vermögensverwaltung und Anlageberatung und Anlagevermittlung macht, das wären dann alle Mitarbeiter in dem Bereich oder wie würden Sie versuchen, das einzugrenzen?
Ja, alle, die Entscheidungen treffen für eine Anlageberatung, also auch im konkreten Einzelfall. Ja,
ja, okay. Sowas wie, wenn es dann Vertriebsbeauftragte gibt, die glaube ich auch, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Darüber hinaus, also weil da steckt ja drin, die das beeinflussen können. Jetzt beeinflusst das vermutlich noch eine Führungskraft oder der Geschäftsleiter oder wen es da drüber noch gibt. Aber andere in ganz anderen Bereichen, also wie grenze ich das ab?
Also wir haben einmal eben diese relevanten Personen, die tatsächlich konkret oder übergeordnet mit Anlageberatung beschäftigt sind. Und außerdem kommen ja dann noch die Kontrollfunktionen dazu, bei denen auch sichergestellt werden soll, dass ihre Vergütung nicht gleichlaufende Parameter hat wie die Vergütung derjenigen, deren Tätigkeit sie kontrollieren sollen.
Weil die das überwachen sollen, dass das eingehalten wird. Ne?
Ja, genau.
Ist das eigentlich neu? Also ich hatte vor irgendwie nicht allzu langer Zeit das letzte Mal die Emma Comp in der Hand, weil ich eine Vergütungsrichtlinie schreiben durfte für einen Kunden. Und jetzt neulich hat die BaFin die Emma Comp ja gerade wieder überarbeitet, da kommen wir auch noch zu.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, habe ich denn die Kontrollfunktion letztes Mal komplett übersehen oder stehen die tatsächlich erst neuerdings drin?
Die stehen neuerdings drin und sind aber sehr ähnlich ausgestaltet dann auch wie in der Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung. Da gibt es auch Regelungen zu Kontrollfunktionen.
Okay. Und das heißt, jetzt komme ich mal wieder zu meinem Unternehmenszielbeispiel, habe ich dann schon ein Problem, wenn sowohl die im Bereich Portfolio Management oder ein Bereich Vertrieb ein Unternehmensziel hat und die Kontrollfunktion dasselbe Unternehmensziel in ihrer Zielvereinbarung?
Das ist nicht generell ausgeschlossen. Es heißt aber, dass für eine am Unternehmenserfolg orientierte Vergütung wirksame Vorkehrungen erforderlich sind, um den daraus resultierenden Interessenkonflikten entgegenzuwirken. Und das, so heißt es in der Emma Comp, das ist prüfungstechnisch nachvollziehbar zu dokumentieren.
Das ist immer ein schöner Satz, wo man davor sitzt und sich fragt, dass man jetzt alles aufschreiben darf, damit der Prüfer ihm nicht den Kopf abreißt. Ja,
ja, genau so.
Aber das heißt, es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass die Kontrollfunktion auch ein Unternehmensziel hat, weil eigentlich ist das ja schon ein Gleichlauf. Wenn ich es trotzdem schaffe, Interessenkonflikte auszuschließen, dann wäre das in Ordnung.
Genau, ja.
Lustigerweise, es ist jetzt eine totale nerdy Detailfrage, ich weiß, aber ich bin darüber gestolpert, dass die Emma Comp bei den Kontrollfunktionen vor allem das Risikomanagement und die interne Revision aufzählt und ausgerechnet die Compliance nicht. Fällt Ihnen irgendwie ein, warum?
Ja. Das hat mit der Systematik der Emma Comp zu tun. Wenn Sie sich nämlich anschauen, was gilt für wen, dann richtet sich die Emma Comp insgesamt an das Wertpapierdienstleistungsunternehmen und nur BT1 richtet sich an die Compliance-Funktion. Und da steht schon was drin dazu. Da steht drin, die Vergütung der Mitarbeiter der Compliance-Funktion, die in der Regel zu den relevanten Personen zählen, darf grundsätzlich nicht von der Tätigkeit derjenigen Mitarbeiter abhängen, die sie überwachen. Also das haben wir schon, das ist schon länger da drin, ja. Also das hat die Systematik. BT1 richtet sich an die Compliance-Funktion und deswegen hatten wir da bisher auch schon solche Themen drin.
Okay, verstanden. Aber das heißt, jemand, der nicht so tief da drin steckt wie Sie, der sitzt davor und denkt, cool, es gilt nicht für Compliance.
Ja.
Dann, Sie hatten es eben sogar schon gesagt, dass dann macht die Emma Comp Vorgaben. Es darf, wenn ich es richtig verstehe, quantitative Kriterien an die variable Vergütung geben, wie Sie ja eben auch schon gesagt hatten. Aber ich muss die irgendwie so wählen, dass es keine Interessenkonflikte gibt, richtig?
Mhm.
Also ich darf jetzt nicht sagen, wir vertreiben bitte in den nächsten 3 Monaten so und so viele möglichst kurzlaufende Produkte oder so und so viele Fonds oder was auch immer, genau von diesem Produkt, das darf ich nicht. Was darf ich denn dann? Können Sie uns so ein Gefühl geben, was geht und wo so eine Grenze ist?
Ja, also was eben nicht geht, ist zum Beispiel, wird eben auch als nicht wünschenswertes Verhalten genannt, wenn für verschiedene Produktgruppen unterschiedliche Anreize geboten werden, weil dann natürlich die Gefahr besteht, dass die relevante Person das Produkt besonders bewirbt, das eine höhere Vergütung für ihn bringt, anstatt darauf zu schauen, was dem Interesse des Kunden am meisten dient.
Mhm.
Und die Frage müsste sein, wie stellen wir sicher, dass die relevante Person sich eben bei der Produktauswahl ausschließlich vom Interesse des Kunden leiten lässt. Mhm. Und dazu nennt die Emma Comp, die schreibt immer, was ist nicht gut und was ist gut. Ja. Als vorbildliches Verhalten gilt es etwa, wenn die in der Berechnung der variablen Vergütung relevanter Personen verwendeten Referenzen für alle verkauften Produkte gleich sind.
Okay. In dem Rahmen ist es dann trotzdem okay, wenn es quantitativ ist, solange es nicht dann zwischen Produkten unterscheidet. Also ich darf quantitative Kriterien, wenn ich sie vernünftig auswähle. Ich habe aber verstanden in den Emma Comp, ich darf nicht nur quantitative wirtschaftliche Kriterien. Ja. Ich muss immer auch qualitative haben, richtig?
Ja, so ist das.
Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann, da stehen, glaube ich, drei Sachen in den Emma Comp. Sie müssen die Erfüllung der geltenden Verordnung widerspiegeln, also die qualitativen Kriterien, sollen die Erfüllung der geltenden Verordnung widerspiegeln, müssen eine faire Behandlung der Kunden und die Qualität der für die Kunden erbrachten Leistungen auch widerspiegeln.
Ja.
So ein bisschen ein Thema, was ich da oft habe. Es gibt quantitative Kriterien, die auch okay sind und trotzdem brauche ich qualitative. Und ich glaube, irgendwo in den Emma Comp stehen sogar dann solche Vorschläge wie Kundenzufriedenheit oder auch Feststellungen. Also dass ich quasi sage, es soll keine Feststellungen in einer Compliance-Prüfung oder einer Revisionsprüfung oder einer WPHG-Prüfung geben oder dann zumindest keine relevanten oder nur wenige. Sind das aus Ihrer Sicht erstmal aus Sicht der Regulatorik geeignete qualitative Kriterien?
Ja. Ganz eindeutig.
Gibt es noch ganz andere, die Sie sehen und die auch sinnvoll sind?
Es wird ja auch genannt, dass man sogar die Anlagenrendite, die für den Kunden erzielt wird, heranziehen kann.
Ja.
Das soll eben auch ein qualitatives Kriterium sein, natürlich kein quantitatives.
Ja. Sehen Sie da so Stolpersteine in der Praxis, also Dinge, die Unternehmen immer wieder verbaseln?
Die Schwierigkeit besteht immer darin, qualitative Kriterien zu konkretisieren. Ja. Generell sagt ja das Regelwerk, dass die Vergütungsparameter so ausgestaltet sein sollen, dass der Grad der Zielerreichung ermittelt werden kann.
Mhm.
Ja. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass die Kriterien messbar sein müssen. Aber es muss irgendwie nachvollziehbar sein, wie ein bestimmter Zielerreichungsgrad zustande kommt. Und das ist bei qualitativen Kriterien nicht immer ganz einfach.
Ja, Daumen in die Luft halten reicht nicht, ne?
Genau.
Okay.
Es ist natürlich zulässig zu sagen, es steht auch vielleicht in dem einen oder anderen Kriterium eine Beurteilung dahinter. Aber da muss auch gesagt werden, nicht nur Daumen in den Wind halten, sondern auf welcher Grundlage komme ich zu diesem Urteil.
Ja. Ich hänge ja so ein bisschen da dran, also ich finde es inhaltlich total nachvollziehbar. Also ich will hier gar nicht anzweifeln, was der Sinn dieser Vorgaben ist. Ich hänge nur genau an diesem Feststellungsthema, weil das auf der einen Seite, finde ich, ein gutes, greifbares Kriterium ist. Also zum Beispiel keine Compliance-Feststellung im Bereich der Erbringung der Wertpapierdienstleistung und keine Feststellung in dem Bereich im Rahmen der WPAG-Prüfung. Gleichzeitig führt es aber dazu oder kann dazu führen, nach meiner Beobachtung, dass bei jeder Feststellung unendlich gestritten wird. Also anstatt zu sagen, ey, das finde ich mal echt einen guten Hinweis von Compliance, da setze ich doch so um, sitzt man dann da und denkt sich, nee, ich darf ja keine Feststellung haben. Das ist so, und eine Prüfung kann einen ja auch besser machen und Feststellungen können einen ja auch besser machen, wenn man damit offen umgeht. Und das konterkariert das so ein bisschen. Deswegen habe ich da so ein bisschen ein Störgefühl an der Stelle. Aber ich wüsste außerdem, was Sie jetzt noch gesagt haben, der Rendite des Kunden auch keine weiteren guten Beispiele dafür. Kennen Sie das auch?
Doch, also es gibt auch immer mal wieder das Instrument Kundenzufriedenheit durch Befragung feststellen.
Mhm.
Ja, das gibt es auch. Oder durch Bewertung. Das ist natürlich auch sehr, man gibt es dann nochmal in ganz andere Hände, wo man noch weniger eigentlich nachvollziehen kann, wie ein Kunde zu der Beurteilung kommt.
Ja. Ja, manchmal ist man einfach nur unzufrieden mit der Person, weil die Chemie nicht stimmt, ja. Das hat eigentlich gar nichts mit der Fernbehandlung des Kunden zu tun, ja.
Ja.
Dann würde ich von den Kriterien weggehen, weiter zum nächsten Punkt, was Sie vorhin auch schon erwähnt haben. Dass die MiFID fordert ein angemessenes Verhältnis zwischen variabler und fixer Vergütung. Warum? Also was hat das mit diesem Zweck des Kundenschutzes an der Stelle zu tun?
Also der Hintergrund ist, dass ein Gleichgewicht zwischen festen und variablen Elementen bestehen soll. dass die Variable und die fixe Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen sollen. Der Hintergrund ist, dass man davon ausgeht, dass zu hohe variable Vergütungsbestandteile zu unsachlichen Entscheidungen neigen, weil man sich eben dann nur von finanziellen Interessen und von einer Bonifikation leiten lässt. Und es sollte außerdem eben auch so sein, dass die fixe Vergütung so ausgestaltet ist, dass zur Not, wenn eben die Parameter nicht stimmen, auch ganz auf die variable Vergütung verzichtet werden kann.
Okay, das sind die beiden Gedanken da drin, ne?
Ja.
Also sogar wenn ich die Kriterien perfekt hinbekommen hätte, mal angenommen, das wäre möglich, darf trotzdem die variable Vergütung nicht zu hoch sein, weil es mich immer noch dann irgendwie möglicherweise falsch steuert, ja.
Ja.
Sie haben ja vorhin schon den Cap erwähnt. Ich kann mich noch erinnern, als dieser Cap für die variable Vergütung eingeführt worden ist im Kreditwesengesetz. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ich kann mich noch an den Aufschrei erinnern. Und dann gab es irgendwann eine Ausnahme im Kreditwesengesetz für Vermögensverwalter, Anlageberater und so weiter, die nicht befugt sind, sich Besitz und Eigentum an Geldern und Wertpapieren von Kunden zu verschaffen und so weiter. Haben sich alle gefreut, also zumindest die, für die Ausnahme galt, haben sich gefreut. Und jetzt verweist die BaFin in den MAKOM wieder genau auf diesen Paragraphen im KWG und sagt, das Verhältnis ist nur angemessen, wenn ihr diese Grenze einhaltet. Ich bin fast umgefallen, als ich es gelesen habe. Können Sie das irgendwie greifbar für uns machen? Wo kommt das her und was macht die BaFin da?
Das hat die zuerst so geschrieben und dann gemerkt, dass was nicht ganz stimmt. Und es gibt auch jetzt eine Klarstellung dazu. Man muss sich den Verweis auf 25a Absatz 5 KWG als Rechtsgrundverweisung vorstellen. Das heißt, gemeint ist, und ich muss auch dann, wenn ich im 25a Absatz 5 bin, schauen, gilt der überhaupt für dieses Institut?
Okay.
Ja. Und nur wenn er wirklich gilt, dann gilt er auch nochmal aus Sicht der MAKOMP. Also was das jetzt soll, inhaltlich weiß ich auch nicht. Aber das ist, so ist es gemeint. Und es gibt eben auch jetzt, wenn Sie den Originaltext der MAKOMP nehmen, auf der BaFin-Seite, da gibt es eine Fußnote, die genau das so klarstellt.
Okay. Zu dem flexiblen Umgang mit der variablen Vergütung, bei der es ja auch möglich sein soll, dass die komplett entfällt. Wenn ich mir überlege, früher, als ich noch angestellt tätig war und eine variable Vergütung hatte, aber auch bei dem, was ich bei meinen Kunden sehe, dann ist die oft so, dass die zwar rein theoretisch komplett entfallen kann, ist das in der Praxis aber allein ja deswegen nicht vorkommt, weil irgendwo steht, wenn ich eine Zielerreichung von X habe, dann bekomme ich Y an Geld. Und in meinen Zielen steht in der Regel auch ein Unternehmensziel drin oder ein Teamziel oder einfach nur das Ziel, dass ich ein Projekt gut steuere oder. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das so eine Zielerreichung mal wirklich null ist, ist extrem gering. Entspricht das auch Ihrer Erfahrung und ist das in der Regel ein Problem oder passt das für die Aufsicht? Also muss es nur theoretisch möglich sein, dass es null wird?
Ja, genau. Also es kommt darauf an, dass das System das vorsieht. Ja?
Okay.
Oder möglich macht oder erlaubt. Ja. Es kommt nicht darauf an, dass es auch tatsächlich in der Praxis immer wieder so gehandhabt wird. Ja. Es gibt, wir kommen nachher noch auf den Gesamtbetrag der variablen Vergütung. Und es gab mal auch die Diskussion, ob überhaupt Bonus ausgeschüttet werden darf, wenn ein Unternehmen Verluste macht. Und deswegen gibt es, gute Praxis ist bei Vergütungssystemen eigentlich, dass man immer einen sogenannten Multiplier hat, ja, der sagt, also mit deinen Zielen kommt X raus, aber davon, also es ist auch davon abhängig, wie das Unternehmensergebnis ist. Und wenn das Unternehmensergebnis ganz besonders schlecht ist, dann ist eben der Multiplier 0, ja, und dann kann das andere so viel sein, wie es will, dann kommt trotzdem 0 raus. Ja. Das ist dann nicht praktisch, aber sozusagen das System hat es eingebaut, dass es möglich ist.
Ja, verstanden. Ja, das in der Tat, da kommen wir nachher noch drauf. Da machen wir es dann nochmal ausführlicher, aber das löst auch gerade schon ein größeres Fragezeichen in meinem Kopf, wie das geht. Okay, dann gibt es ja seit Frühjahr letzten Jahres irgendwann, gibt es von der ESMA, also von der Europäischen Wertpapieraufsicht, Leitlinien zu den Vergütungsanforderungen nach der MiFID. Und als ich die gelesen habe, bin ich hier langsam unter den Schreibtisch gesunken sozusagen, weil ich die tatsächlich so verstanden habe, dass die dann für alle Wertpapierinstitute, also auch für die Kleinen, Regelungen einführen, dass ich Vergütung zurückfordern kann, dass ich sie zeitverzögert auszahle und so weiter. Das sind alles Dinge, auf die wir nachher noch kommen, die eigentlich nur für mittlere Wertpapierinstitute gelten sollen. Ist da, also ich habe jetzt keine richtig perfekte Frage dazu, so nach dem Motto, was ist da passiert? Ich weiß, das wissen Sie auch nicht, Sie waren ja nicht dabei, aber können Sie das irgendwie einordnen, was die ESMA da gemacht hat und warum?
Ja, also wenn man alles, was man dazu liest, ist, dass anscheinend hier Präventionsgesichtspunkte ganz wesentlich waren. Das heißt, es soll abschreckend wirken, wenn variable Vergütungsbestandteile auch dann angepasst werden können, wenn das Wertpapierdienstleistungsunternehmen vom Fehlverhalten eines Mitarbeiters erst dann Kenntnis erlangt, nachdem der Bonus bereits ausgezahlt, gewährt oder sogar ausbezahlt wurde. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt das Verhältnis zur Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung betrachtet, muss man halt den unterschiedlichen Schutzzweck im Blick haben. Einmal geht es um Marktaufsicht und einmal um Risikomanagement. Ja. Mhm. Und für die Marktaufsicht ist es natürlich nicht so relevant, ob das Fehlverhalten eines Mitarbeiters jetzt in einem kleinen, mittleren oder großen Wertpapierdienstleistungsunternehmen erbracht wurde. Beim Risikomanagement aus dem Gesicht Impact auf den Finanzmarkt insgesamt macht schon einen Unterschied.
Okay, Sie meinen, ich muss einfach akzeptieren, dass dadurch, dass der Zweck ein anderer ist und es um was ganz anderes geht, das eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Ne? Wenn in dem einen Fall entschieden wird, nee, Kleine müssen das nicht, kann es für den anderen Fall trotzdem so sein, dass kleine Institute es eben doch beachten müssen.
Ja.
Jetzt hat die BaFin ja, wir hatten ja eben schon kurz gesagt, dass die BaFin die EMMA-Comp gerade überarbeitet hat und sie hat genau dieses Kapitel in den EMMA-Comp zur Vergütung überarbeitet und diese ESMA-Leitlinien integriert und hat das, fand ich, sehr schön formuliert, als Wertpapierdienstleistungsunternehmen sollten solche Regelungen in Erwägung ziehen. Ja. Ist das jetzt wieder die komplette Entwarnung, weil das so weichgespült ist mit dieser Formulierung? Oder was würden Sie denken, was die Aufsicht da erwartet?
Also sagen wir mal so, zunächst sagt die Formulierung natürlich, dass die Einführung solcher nachträglicher Anpassungsmechanismen kein Muss ist. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es, wenn man die Absicht der Aufsicht betrachtet, ist es sicherlich mehr als eine reine Anregung. Ja. Und deswegen sagen die Experten, die sich bisher dazu geäußert haben, es ist ja, Sie haben es ja gesagt, noch relativ neu, dass Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die sich gegen die Einführung solcher Mechanismen entscheiden, dafür eine tragfähige Begründung haben sollten und den Entscheidungsprozess und die Begründung entsprechend, wie es so schön heißt, prüffähig dokumentieren. Ja.
Okay. Also keine komplette Entwarnung. Ich muss mir zumindest eine gute Argumentation überlegen, warum ich es nicht brauche, wenn ich es nicht mache.
Ja.
Nicht die Antwort, die man sich so wünscht, aber klingt irgendwie total logisch.
Aber Sie wissen ja, don't shoot the messenger.
Ich weiß. Das sage ich meinen Kunden auch immer. Klappt mal mehr und mal weniger gut.
Ja.
Noch was als letzten Punkt aus der MiFID, das hatten Sie vorhin schon erwähnt, Anforderungen, dass auch die Mechanismen für Gehaltserhöhungen und für Beförderungen so gebaut sein sollen, dass sie keine Anreize schaffen, gegen Kundeninteressen zu verstoßen oder nicht nur die Kundeninteressen im Blick zu haben. Wie kann ich mir das in der Praxis konkret vorstellen? Was muss ich da tun?
Also es sollten entsprechende Maßnahmen der Personalentwicklung entwickelt werden, die eben nicht nur auf rein quantitativen Kriterien beruhen, sondern auch qualitative Kriterien mit einbeziehen. Das heißt, dass die Managementsysteme zur Laufbahnentwicklung nicht dazu führen können, dass wir wieder rein quantitative Kriterien einführen, die die Laufbahnentwicklung der Mitarbeiter beeinflussen, um dann zu sagen, dass ist dann auch für Beförderungsentscheidungen relevant. Mhm. Stattdessen soll man dafür sorgen, dass auch Kriterien eine Rolle spielen, die verhindern, dass diese relevanten Personen bei ihrer Beratung gegen das Interesse der Kunden handeln.
Ja, also es sollte nicht der Vertriebler, der über Jahre den größten Vertriebserfolg hatte, nur deswegen automatisch die nächste Führungskraft werden, sozusagen.
Genau, das entspricht eigentlich einem uralten Prinzip, als es noch gar keine regulierte Vergütung gab, war ich früher mal Personalleiter und habe immer gesagt, wenn du den besten Verkäufer zum Verkaufsleiter machst, dann hast du zwei Fehlbesetzungen. Du hast einen guten Verkäufer verloren und einen schlechten Verkaufsleiter gewonnen.
Gilt, glaube ich, oft, oder? Also es gilt auch in anderen Bereichen, wenn man den größten Fachexperten zur Führungskraft macht. Aber das ist ein anderes Thema. Das besprechen wir irgendwann anders.
Ja, gerne.
Ich habe ja diverse Kunden, die tatsächlich eher kleiner sind. Das heißt, diese irgendwo wirklich schriftliche, verankerte Personalentwicklung gibt es da gar nicht. Wenn es überhaupt eine Führungsebene, eine zweite Führungsebene zwischen Geschäftsleitung und sozusagen dem Rest der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, dann sind das wenige und dann wird da der gewählt oder der befördert, der welche Kriterien auch immer, mit dem man gut klarkommt, dem man es zutraut und so weiter. Heißt diese Regelung, die Sie gerade erklärt haben, dass ich eigentlich zwingend schriftliche Regelungen brauche, aus denen hervorgeht, wie über Beförderungen jetzt als Beispiel entschieden wird?
Ja, ganz genau genommen wird ja nur gesagt, dass die Maßnahmen der Personalentwicklung nicht an rein quantitativen Kriterien orientiert sein dürfen. Mhm. Es würde bei kleinen Unternehmen, wenn sie keine Entwicklungspolicy haben, dann wahrscheinlich ausreichen, wenn man sagt, okay, wir befördern jetzt jemanden zur Position XY und wir schreiben auf, welche Kriterien dabei für uns relevant waren. Und da sollten dann idealerweise auch Kriterien dabei sein, die eben nicht rein quantitativ sind.
Ja, okay.
Also weil wir jemandem zutrauen, gute Führungsfähigkeit und was weiß ich.
Ja, okay. Das heißt, ich kann es dann am Einzelfall dokumentieren und begründen. Ja, sehr gut.
Ja.
Dann lassen wir jetzt den Teil der Mifid zumindest erstmal hinter uns. Ich habe mitgenommen, da geht es im Wesentlichen oder vor allem um den Kundenschutz aus der Marktaufsicht heraus, was Sie gesagt haben. Ich soll immer im Interesse meines Kunden handeln oder immer die Interessen meines Kunden vor Augen haben und mich dabei nicht von meiner Vergütung ablenken lassen. Jetzt kommen wir zum Wertpapierinstitutsgesetz und der zugehörigen, ich versuche dieses Wort nochmal, Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung. Was ist da der Zweck? Worum geht's da?
Im Folgenden nur noch Verordnung, um es einfacher zu machen. Hier ist der Zweck, ist die Stabilität des Finanzmarktes insgesamt. Das oberste Ziel ist zu vermeiden, dass unangemessene Risiken eingegangen werden.
Damit das Institut selbst nicht gefährdet wird.
Ja, genau. Das Institut selbst und der Finanzmarkt. Ja. Wir müssen uns ja überlegen, dass die Regulierung aus diesem Bereich ursprünglich nach der Finanzkrise 2008 begonnen hat, wo eben, einzelne, jedenfalls relevante Player die Gefahr hervorgerufen haben, dass der Finanzmarkt insgesamt zusammenbricht. Ja.
Also geht es darum, dass man davon ausgeht, dass, also wir sind ja jetzt in dem Bereich, das habe ich eben gar nicht gesagt, der für kleine Wertpapierinstitute noch nicht anwendbar ist, sondern erst für mittlere.
Ja.
Das heißt, man geht davon aus, dass ab einer Größe eines mittleren Wertpapierinstituts auch eine Gefährdung für den Finanzmarkt in Summe ausgehen kann.
Ja.
Ist manchmal schwer zu vermitteln, geht zumindest mir so bei Unternehmen, die gerade mal eben über diese 1,2 Milliarden Assets under Management gehüpft sind. Aber kennen Sie das auch, dass das schwer vermittelbar ist?
Ja, natürlich. Ja.
Ja, gut, aber wir müssen jetzt nicht hinterfragen, ob die Grenze richtig ist oder nicht. Wer sind denn hier die Mitarbeitenden, für die das zu beachten ist?
Hier geht es um die Risikoträger oder Risk-Taker, die jedes Institut nach vorgegebenen Kriterien definieren muss.
Und das sind dann, bevor wir uns die Kriterien angucken, diejenigen, die Einfluss darauf haben, welche Risiken das Institut nimmt.
Ja, genau. Das Gesetz sagt, die Einfluss auf das Risiko, wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Wertpapierinstituts haben können.
Ja, okay. Ich habe mir die Kriterien auch ein bisschen angeguckt, auch aus gegebenem Anlass, weil ich das auch brauchte in meiner Tätigkeit. Und dann bin ich immer darüber gestolpert, dass da stand Managementverantwortung. Also nach meinem Verständnis, die Geschäftsleitung wird wohl immer zu den Risikoträgern gehören. Und bei den qualitativen Kriterien stand dann Managementverantwortung für eine Kontrollaufgabe, Managementverantwortung für Geldwäscheprävention, Management von Informationssicherheit. Ich weiß, da steht auch irgendwo eine Definition von Management sogar tatsächlich. Ich habe sie auch gefunden, aber so richtig greifen konnte ich das trotzdem nicht. Also gerade bei kleinen Instituten, wo man nicht unbedingt auf die Idee käme, es sofort als Management zu bezeichnen, wenn es einen Geldwäschebeauftragten gibt und sonst niemanden und einen Informationssicherheitsbeauftragten. Ist das schon Managementverantwortung, wenn ich der Verantwortliche bin, auch wenn ich gar keine Mitarbeiter habe?
Also Managementverantwortung, Sie haben ja die entsprechende Rechtsgrundlage angedeutet. Managementverantwortung bezeichnet eine Situation, in der ein Mitarbeiter entweder einen Geschäftsbereich leitet oder in leitender Funktion eine Kontrollaufgabe wahrnimmt und dem Leitungsorgan als Ganzem, einem Mitglied des Leitungsorgans oder der Geschäftsführung unmittelbar rechenschaftspflichtig ist. Dabei müssen wir uns natürlich klar machen, dass die Verordnung nur für mittlere Wertpapierunternehmen gilt, sodass wir also schon eine gewisse Größe voraussetzen können. Andererseits verlangt Artikel 1 der entsprechenden Richtlinie für die Managementverantwortung tatsächlich eine leitende Funktion. Und ohne Mitarbeiter wird man von einer Leitung, glaube ich, nicht sprechen können. Dazu kommt noch dazu, dass auch Artikel 2 der entsprechenden Richtlinie auch einen gewissen Proportionalitätsgrundsatz aufstellt. Danach ist die Erfüllung der Kriterien auch anhand des individuellen Risikoprofils der Wertpapierfirma zu prüfen.
Ja, also Sie haben völlig recht, es gilt nur für mittlere Wertpapierinstitute. Ich muss da jetzt einmal dazu sagen, wenn ich immer klein sage, meine ich nicht ein kleines, ich meine ein mittleres mit wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und zumindest in meiner Beobachtung ist es gar nicht so selten, dass die zumindest, was die Personalausstattung angeht, trotzdem immer noch klein sind, weil nach meiner Beobachtung einige, die über diese Grenze zum Mittleren rutschen, einfach deswegen Mittlere werden, weil sie zum Beispiel Fonds beraten, also die Kapitalverwaltungsgesellschaften beraten. Und dann ist es gar nicht so schwer, zu relativ großen Volumina zu kommen, trotzdem immer noch mit einer sehr kleinen Mannschaft, ne?
Ja. Gut, es muss ja dafür einen Prozess geben, wie man die Risikoträger ermittelt. Und wenn man dann sagt, also und wir schauen uns auch das konkrete Risikoprofil des Wertpapierinstituts an, dann kann es durchaus sein, dass man dann zu dem Ergebnis kommt und sagt, wenn du keine Mitarbeiter hast, dann bist du eben kein, hast du keine Managementverantwortung.
Ja, also ein ähnlicher Punkt, wie wir eben auch schon ein paar Mal hatten. Sie sagen, wenn man das gut durchdenkt und gut dokumentiert und gut begründet, dann muss man nicht jeden, der eine dieser Funktionen innehat, gleich zu einem Risikoträger machen, wenn er zwar berichtet an die Geschäftsleitung, ja, aber hat trotzdem keine eigene Mitarbeiterin.
Ja.
Okay. Kurzer Vergleich zur MiFID. Da waren es vor allem die Mitarbeiter im Kundengeschäft. Gibt es die hier auch, also können auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundengeschäft Risikoträger sein?
Also Mitarbeiter ohne Managementverantwortung können nur dann Risikoträger sein, wenn sie selbst ein wesentliches Risiko des Wertpapierinstituts managen. Und das ist beim normalen Kundenberater sicherlich nie der Fall.
Okay. Und die Führungskraft des Teams Vertrieb oder Portfoliomanagement oder der Anlageberater, ist wäre der immer drin oder wovon hängt das ab?
Nicht immer. Das kann, es muss immer eine zusätzliche Qualifizierung dazukommen. Die hängt entweder an der Größe des Wertpapierinstituts. Da gibt es ja eine, zum Beispiel die Schranke von Gesamtbilanzsumme mindestens 100 Millionen Euro, teils nach den konkreten Managementfunktionen und teils aber auch nach der Art der erbrachten Dienstleistungen. Das ist dann, wenn eben die für die Wirtschaftsanalyse oder Informationssicherheit Verantwortlichen auch unter die Risikoträgerregelung fallen.
Also es ist tatsächlich eine ganz andere Zielgruppe als bei dem MiFID-Thema, was wir eben besprochen haben.
Ja, weil wir eben auch, das ist halt bedingt durch die andere Zwecksetzung. Ja.
Dann habe ich gesehen, es gibt auch quantitative Kriterien. Also was wir eben hatten, war, ich muss die Risikoträger festlegen, indem ich mir überlege, welchen Einfluss sie auf das Risikoprofil des Instituts haben, nach Dingen, die sie eben erläutert haben. Und jetzt gibt es auch noch quantitative Kriterien. Ich hatte zum Beispiel gesehen, wenn ich eine Gesamtvergütung habe, die dem entspricht, was ein Risikoträger, der wegen der Managementaufgabe für Compliance oder ähnlichem, der deswegen Risikoträger ist, wenn meine Gesamtvergütung dessen Gesamtvergütung entspricht, dann kann es passieren, dass, obwohl ich gar nicht in diese qualitativen Kriterien falle, trotzdem zum Risikoträger werde. Was ist die Logik dahinter?
Also der europäische Verordnungsgeber geht dabei davon aus, wenn ein Mitarbeiter eine Vergütung erhält, die einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, dann kann man davon ausgehen, dass diese Vergütung ihren Grund in dem Beitrag des betreffenden Mitarbeiters zu den Geschäftszielen der Wertpapierfirma hat und damit in einer Verbindung zu den Auswirkungen seiner beruflichen Tätigkeit auf das Risikoprofil der Wertpapierfirma oder der von ihr verwalteten Vermögenswerte steht.
Okay.
Daher meint der Verordnungsgeber, es sei angezeigt, quantitative Kriterien in Bezug auf die Gesamtverantwortung eines Mitarbeiters sowohl in absoluten Zahlen als auch im Verhältnis zu anderen Mitarbeitern anzuwenden, um festzustellen, ob die entsprechende Tätigkeit wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil hat. Das ist die Logik, man muss sie nicht teilen. Aber zum Verständnis der Regelung ist sie natürlich hilfreich.
Ja, okay. Ja, ich finde es immer extrem hilfreich. Also ich gebe zu, ich bin ja keine Juristin, oft auch Schwierigkeiten, diese ganzen Regelungen zu verstehen. Deswegen frage ich auch immer so viel nach dem Zweck und nach der Logik, weil mir das immer extrem hilft, um mir zu überlegen, was macht man denn damit? Wie ist denn das gemeint? Bei den quantitativen Kriterien darf ich aber, wieder Thema Dokumentation und Begründung, ich darf, wenn es tatsächlich einen anderen Grund gibt, warum jemand so viel verdient, das auch entsprechend dokumentieren und begründen und dann wird derjenige nicht zum Risikoträger, richtig?
Genau, ich habe dem Grunde nach das, was ich eben zitiert habe, das begründet eben die Vermutung, dass jemand Risikoträger ist und man kann den rausnehmen, wenn man sozusagen diese Vermutung widerlegt. Ja,
ja, okay.
Also es kommt einfach darauf an zu zeigen, gibt es objektive Kriterien, habe ich alle relevanten Risiken und Leistungsindikatoren berücksichtigt, wie sind die Verpflichtungen und Befugnisse des Mitarbeiters im Verhältnis auch zu anderen und im Verhältnis zum Risikoprofil des Wertpapierinstituts. Und dann kann ich eben im Vergleich zu anderen dann zum Ergebnis kommen, nee, der gehört, obwohl er so viel verdient, gehört er nicht dazu.
Ja, okay. Ich habe jetzt nur ein Beispiel von diesen quantitativen Kriterien rausgepickt. Sind da noch andere dabei, auf die wir kurz eingehen sollten, weil Sie sagen, dass die total relevant sind in der Praxis?
Bei den quantitativen?
Ja.
Nee.
Okay, dann wissen wir, wen es trifft, nämlich die Risikoträger und dass ich die selber festlegen muss auf Basis qualitativer und eventuell quantitativer Kriterien. Und jetzt käme ich dazu, was denn die Anforderungen an die Vergütung sind. Und ich würde mal mit diesem Begriff anfangen, angemessene Vergütung oder nicht angemessen. Wenn ich mir das anschaue in der Verordnung, dann sind da ist eine ganze Liste an ich nenne es mal Kriterien, was eine angemessene Vergütung ist. Und einige davon finde ich auch nach dem, was Sie schon erklärt haben, total nachvollziehbar. Solides, also eine Vergütung, ein Vergütungssystem muss mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar sein. Würde ich sofort einen Haken dran machen, nach dem, was Sie eben erläutert haben, soll unter verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln fördern, kriegt genauso einen Haken, soll Anreize für Risikoträger vermeiden und verhältnismäßig hohe Risiken einzugehen. Finde ich alles total logisch. Und es gibt aber andere, bei denen ich ein bisschen hänge. Ich finde die zwar gar nicht notwendigerweise falsch, aber ich bringe sie nicht in Verbindung mit diesem Zweck, keine übermäßigen Risiken einzugehen. Und das ist zum Beispiel, den verstehe ich tatsächlich nicht, deutliche Unterscheidung zwischen fixer und variabler Vergütung. Also wo der herkommt, ist mir ein Rätsel und was damit wirklich gemeint ist. Und wo ich nicht verstehe, was das mit dem Zweck zu tun hat, Berücksichtigung von Verbraucherrechten, was tut das hier in dieser Verordnung? Oder Geschlechtsneutralität der Vergütung. Ich wäre zwar natürlich nie dagegen, aber was hat das mit dem Zweck zu tun? Können Sie mir da ein bisschen helfen, wie das zusammenhängt mit dem Zweck, die drei?
Nicht viel, ehrlicherweise. Also den ersten Punkt, deutliche Unterscheidung zwischen fixer und variabler Vergütung, da weiß ich tatsächlich auch nicht, wo er herkommt. Der ist neu, ja, in der Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung gibt es den anderen nicht. Und das hat ein bisschen wahrscheinlich zu tun mit der Zwecksetzung, weil ja die Logik hier ist, die fixe Vergütung soll die Aufgabe und die Erfahrung honorieren und die variable Vergütung die besondere Leistung oder auch Leistungen, die über das Anforderungsprofil hinausgehen. Ja. Deswegen ist es hier genannt. Was es konkret damit zu tun hat, weiß ich nicht. Das Gleiche gilt auch für die Geschlechtsneutralität der Vergütung. Das ist halt modern, dass man das jetzt reinnimmt. Und inhaltlich bin ich natürlich auch dafür. Es ist aber gar nicht neu, ja, weil schon nach dem Entgelttransparenzgesetz und nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Vergütungssysteme nicht nur bei Wertpapierinstituten geschlechtsneutral sein müssen. Das Einzige, was jetzt dazu kommt, ist, dass jetzt auch noch die Aufsicht prüft, ob Geschlechtsneutralität gegeben ist. Mit dem Risikomanagement hat das nichts zu tun. Ja. Und der dritte Punkt, den finde ich auch überflüssig, weil er natürlich, wir haben ja gesagt, was ist der Unterschied im Regelungszweck zwischen MiFID-MACOMP einerseits und WP, also Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung andererseits. Und die Verbraucherinteressen und Rechte sind natürlich schon in dem marktaufsichtsrechtlichen Regulatorik berücksichtigt. Ja. Deswegen bräuchte man das eigentlich nicht.
Aber das heißt so ein bisschen, was Sie ja auch schon einmal in einem unserer Vorgespräche gesagt hatten, es ist nicht mehr immer hundertprozentig erkennbar, oder, was einzelne Regelungen mit dem Zweck zu tun haben.
Ich habe es wahrscheinlich noch ein bisschen drastischer ausgedrückt. Ja,
das wollte ich jetzt nicht so sagen, ja. Das wollte ich Ihnen überlassen. Ja, okay, das müssen wir einfach durch, würde ich mal vermuten. Ja. So, dann sagt die Verordnung auch, wann ist ein Vergütungssystem nicht angemessen? Dazu gehört etwas, was wir vorhin auch schon mal hatten, was wir aus der MiFID kennen, nämlich, dass wenn Vergütungsparameter der Risikoträger der Kontrolleinheiten gleichlaufen mit denen der Risikoträger der kontrollierten Einheiten, das ja, finde ich auch nachvollziehbar irgendwie, weil dann können die nicht mehr so, also dann haben die einen Anreiz, nicht ganz so streng zu überwachen, ob das alles in Ordnung ist. Kann ich zumindest verstehen, wo das herkommt. Wo ich, also wahrscheinlich haben Sie schon beantwortet, aber ich würde es trotzdem noch mal fragen, weil ich es irgendwie schon eine merkwürdige Regelung finde, dass es sagt, ein Vergütungssystem ist nicht angemessen, wenn die Vergütung der Risikoträger der Kontrolleinheiten vorwiegend auf variablen Vergütung beruhen. Das ist jetzt zwar vermutlich eh die totale Ausnahme, aber warum jetzt ein Compliance-Beauftragter oder ein Risikocontroller keine vorwiegend variable Vergütung bekommen darf, also warum dann das ganze System nicht angemessen ist, erschließt sich mir jetzt nicht auf den ersten Blick.
Ja, das ist ein bisschen natürlich die Regelungstechnik, die hier gewählt wird, indem man eben sagt, man formuliert ein paar positive und ein paar negative Kriterien und sagt, und dann ist es angemessen und dann ist es nicht angemessen. Man hätte auch schreiben können, es muss so und so aussehen. Ja, gemeint ist, dass die erforderliche Unabhängigkeit und Objektivität sichergestellt sein soll und die soll nicht durch gegenläufige Vergütungssysteme unterminiert werden. Außerdem geht der Regulator davon aus, dass sich die Qualität der Kontrolltätigkeit nur sehr beschränkt anhand von quantitativen Erfolgsparametern bestimmen lässt. Wir erinnern uns, dass abstrakt definiert ist, dass die variable Vergütung die Leistung honorieren soll und die Leistung muss irgendwie auch gemessen werden. Und außerdem soll die gute und effektive Kontrolle ihre Entscheidungen unabhängig und unbeeinflusst durch einen operativen Gesamterfolg soll treffen können. Und schließlich meint der Regulator, ein wesentlicher variabler Anteil könnte kontraproduktiv wirken, weil er einen Fehlanreiz zur Vernachlässigung der Kontrollaufgaben setzen könnte. Das sind die Gründe. Auch hier gilt, muss man nicht alle zu 100% teilen, aber so ist es eben vorgesehen.
Ja, okay, aber tatsächlich dieser Gedanke, in der Tat, qualitative Kriterien sind ja nun mal einfach schwieriger messbar und objektiv zu machen, das teile ich sofort. Und wenn ich einen sehr hohen variablen Vergütungsbestandteil habe, der muss ja auf irgendwas Greifbarem dann basieren. Ja? Und entweder es basiert wieder auf quantitativen Kriterien, dann habe ich das Interessenkonfliktproblem, also auf quantitativen wirtschaftlichen Kriterien, oder auf qualitativen und dann wird es sehr vage. Ja, okay, nee, ich kann es nachvollziehen. Es gibt noch beim Thema angemessen und nicht angemessen diverse Details zu Abfindung, Karenzentschädigung, Halteprämien und so weiter. Wie, also ich würde es jetzt Ihnen überlassen, weil Sie das vorhin als Beispiel sagten. Also ich hatte eigentlich gedacht, wir steigen da nicht ein, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein totales Sonderthema ist. Aber Sie haben genau das vorhin als Beispiel genannt einmal. Wie ist das in der Praxis? Wie relevant sind diese Regelungen?
Die sind sehr relevant, weil eben Abfindung als variable Vergütung behandelt wird und deswegen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und es ist immer wieder festzustellen in der Beratung, dass Wertpapierinstitute völlig überrascht sind, wenn man ihnen sagt, ja, also wenn ihr die Abfindung zahlen wollt, dann müsst ihr aber das und das beachten. Oder möglicherweise geht es auch gar nicht. Und bei den Halteprämien ist es eigentlich genauso. Das ist auch ein Spagat zwischen den aufsichtsrechtlichen Anforderungen einerseits und den arbeitsrechtlichen Aspekten andererseits. Das kommt immer wieder vor, dass Wertpapierinstitute hier denken, sie haben bestimmte Situationen, wo sie meinen, es sei angemessen, hier eine Halteprämie zu gewähren. Mhm. Und wo wir ihnen dann sagen müssen, ja, könnt ihr machen, oder aber nur unter ganz engen Voraussetzungen.
Das heißt, wenn es um das Thema Trennung und Abfindung geht, dann ist es dann vermutlich schlau, nicht erstmal mit dem Kandidaten was auszuverhandeln und dann jemanden zu fragen, ob es geht, sondern gleich jemanden wie Sie zu fragen, was ich da alles beachten muss. Ja.
Genau.
Nächster Punkt, Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung. Da sagt die Verordnung, dass der Gesamtbetrag der variablen Vergütung in einem Institut in einem formalisierten, transparenten, nachvollziehbaren Prozess festgesetzt werden muss. Ich würde das mal zusammenfassen als, es wird top-down festgelegt, was der Gesamtbetrag der variablen Vergütung ist. Warum? Was hat das mit dem Zweck zu tun?
Sehr viel. Ich hatte vorhin schon erwähnt, es gab am Anfang der regulierten Vergütung mal die generelle Aussage, wenn ein Unternehmen Verluste macht, darf man keine variable Vergütung zahlen. Das sieht man nicht mehr so strikt. Aber dahinter steht eben die Idee, und denken wir einfach an die Finanzkrise 2008 zurück, wo eben gesagt wurde, es wurden wahnsinnige Boni bezahlt, obwohl überhaupt kein Geschäft mehr da war. Ja.
Ja.
Also das ist der Hintergrund. Also variable Vergütung soll nur zulässig sein, wenn das Institut entsprechend leistungsfähig ist.
Ja, und es gibt ja auch den Zusatz, der im Prinzip das noch verstärkt, was Sie gerade gesagt haben. Die variable Vergütung darf nicht die Fähigkeit eines Instituts beeinträchtigen, eine angemessene Eigenmittelausstattung zu gewährleisten. Das heißt, wenn meine Eigenmittelausstattung in Gefahr ist, dann muss ich den Gesamtbetrag so festlegen, dass ich sie eben nicht gefährde, ne? Die Eigenmittelausstattung. Ja. Sie haben mir eine Frage, die mich dazu untreibt, eigentlich vorhin schon beantwortet. Aber ich würde es trotzdem jetzt an dieser Stelle nochmal aufgreifen. Es gibt so viele Vergütungssysteme, bei denen im Arbeitsvertrag steht, bei einer Zielerreichung von X bekommst du Y. Und in meiner Zielvereinbarung stehen meine Ziele drin. Und wenn ich nicht ganz blöd bin und das Unternehmen auch halbwegs performt, dann habe ich da am Ende immer irgendeine Zielerreichung stehen, die nicht null ist. Und damit habe ich immer irgendeinen Anspruch auf eine variable Vergütung laut Arbeitsvertrag. Und wenn ich das hochrechne, ergibt sich die variable Vergütung eigentlich bottom-up und nicht top-down. Das widerspricht aber dieser Vorgabe, oder?
Ja, es gibt eine sehr intensive Diskussion darüber, wie der Gesamtbetrag zu ermitteln ist. Und generell gilt, es ist sowohl top-down als auch bottom-up zulässig. Aber es müssen eben immer die entsprechenden Vorgaben beachtet werden. Das kann auf verschiedene Weise passieren. Ich hatte es schon an anderer Stelle erwähnt, ein gutes Vergütungssystem enthält immer entsprechende Änderungs- und Anpassungsvorbehalte, wenn eben entsprechende regulatorische Anforderungen das notwendig machen. Es gibt aber auch das Beispiel, das Sie genannt haben. Das Bundesarbeitsgericht hat infolge der Bankenkrise auch entschieden, dass wenn die persönlichen Ziele erreicht werden, dann nur in extremen Ausnahmefällen der Bonus auf Null gesetzt werden darf.
Mhm.
Andererseits sehen wir auch, dass die Arbeitsgerichte immer mehr die regulatorischen Rahmenbedingungen auch in ihre arbeitsrechtliche Wertung einbeziehen. Und wenn wir dann noch überlegen, dass natürlich auch die Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung vorschreibt, dass die variable Vergütung nicht nur die individuelle Leistung, sondern auch das Ergebnis des Geschäftsbereichs und das Ergebnis des Instituts insgesamt berücksichtigen muss, dann kann es nicht sein, wenn die entsprechenden Kennziffern verfehlt werden, dass dann ein voller Bonus fällig ist.
Ja, und das hatten Sie vorhin schon erwähnt, das könnte ich dadurch bauen, dass ich nicht einfach nur sage, bei Zielerreichung X erhält Frau Fechner Y, sondern dass ich dann sage, und das wird dann multipliziert mit dem Faktor Z, und dieser Faktor Z wird top-down festgelegt.
Ja. Das ist übrigens losgelöst von regulatorischen Anforderungen. Gute Vergütungssysteme haben das immer, weil man natürlich verhindern will, also aus Unternehmenssicht insgesamt, wenn alle Mitarbeiter eine Zielerreichung von 120% haben, ist der Topf trotzdem gleich. Ja? Und dann muss es irgendwo einen Korrekturfaktor geben, damit der Topf insgesamt nicht gesprengt wird, nur weil alle Mitarbeiter overperformed haben.
Ja, Wobei man sich in dem Fall ja immer eher fragen muss, ob die Führungskräfte sich vielleicht schwer damit getan haben, jemandem zu erklären, dass er nicht overperformed hat. Aber es wird auch Unternehmen geben, in denen es so viele extrem gute Mitarbeiter gibt, ja.
Ja, also es gibt viele Gründe, ja. Und wenn alle überdurchschnittlich beurteilt werden, dann stimmt irgendwas nicht. Das ist so, ja.
Ja, dann müsste eigentlich der Durchschnitt danach wieder woanders sein. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema, das wir irgendwann anders besprechen. Sie haben eben, das haben Sie vorhin schon mal kurz erwähnt und eben auch nochmal, da würde ich gern kurz drauf eingehen. Sie haben gesagt, die Ziele müssen sich bemessen an und dann kam das Unternehmen in Summe, was, das war eine Aufzählung von 3 oder 4 Punkten, die Sie gerade hatten?
Der jeweilige Geschäftsbereich, also individuelle Leistung, der Geschäftsbereich und das Institut insgesamt.
Okay, das heißt, wenn ich überhaupt eine variable Vergütung habe, das Thema hatten wir ja vorhin, dann muss ich alle 3 drin haben.
Ja.
Darf ich, die Diskussion hatten wir bei einem Kunden von mir mal, darf ich zusätzlich ein Konzernziel drin haben oder ist das eine abschließende Aufzählung und ein Konzernziel hat da drin nichts zu suchen?
Das ist eine gute Frage. Also ganz eindeutig ist, es darf dann nicht sein, wenn Interessenkonflikte entstehen können, ja, und das kann etwa der Fall sein, wenn die Konzernmutter nicht 100%ige Anteilseignerin ist. Es könnte auch sein, wenn die Konzernmutter eine andere Regulierung hat, wenn Geschäfte zwischen der Mutter und der Tochter gemacht werden, dann muss man zumindest sicherstellen, dass durch das Konzernziel nicht die Interessen des eigenen Instituts vernachlässigt werden können. Ja. Also Konzernziele sind nicht gänzlich ausgeschlossen, aber man muss dann sehr genau schauen, dass kein Interessenkonflikt entstehen kann.
Okay, und dann gilt wieder gut begründen, gut dokumentieren, oder?
Ja.
Ja, okay. Jetzt gibt es in der Verordnung im Unterschied zur MiFID, so wie ich es verstehe, nochmal eine Abstufung zwischen sozusagen kleinen, mittleren Instituten und größeren mittleren Instituten. Und es gibt allgemeine Vorgaben für die variable Vergütung, die für alle, also für alle mittleren gelten und besondere. Erstmal kurz zu den allgemeinen. Die klangen für mich in Summe irgendwie logisch, wie angemessenes Verhältnis zwischen variabler und fixer Vergütung, das hatten wir vorhin schon. Ja. Fixe Vergütung ausreichend hoch, sodass die Variable entfallen kann, ohne dass ich meine Miete nicht mehr zahlen kann, sozusagen. Keine Abhängigkeit, wenn ich Risikoträger bin, von meiner variablen Vergütung, auch nachvollziehbar. Keine garantierte variable Vergütung, außer vielleicht kurz nach der Anstellung unter bestimmten Bedingungen. Ich finde es alles nachvollziehbar. Ist bei diesen allgemeinen Anforderungen etwas dabei, bei dem Sie sehen, dass das in der Praxis trotzdem irgendwie schwierig ist in der Umsetzung?
Also die ersten beiden Punkte, fixe Vergütung ausreichend hoch und keine Abhängigkeit von der Variablen, das sind ja Ausprägungen des angemessenen Verhältnisses, insofern dort mitbehandelt. Und der dritte Punkt, keine garantierte variable Vergütung, der ist so klar und eindeutig, da gibt es eigentlich heute keine Probleme.
Ja, okay. Und in der Verordnung gibt es da auch irgendwo einen Verweis ins KWG auf 25a Absatz 5? Nee, oder? Okay, habe ich auch nicht gesehen, dann habe ich ihn auch nicht übersehen. So, und jetzt gibt es die besonderen Vorgaben. Und da bin ich immer noch nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, in welchen Fällen ich die beachten muss. Ich sage mal, was ich verstanden habe und dann zerlegen Sie. Ich habe verstanden, wenn ich weniger als 100 Millionen Euro finanzielle und außerbilanzielle Vermögenswerte habe, dann muss ich die besonderen Anforderungen nicht erfüllen. Unter bestimmten Bedingungen auch, wenn es weniger als 300 Millionen sind, wenn ich dann bestimmte Zusatzkriterien erfülle. Und da hänge ich, selbst wenn ich diese Schwelle überschreite, dann müssen Risikoträger, die eine variable Vergütung haben, die kleiner als 50.000 ist, für die muss das nicht umgesetzt werden. Habe ich das richtig verstanden oder sind diese beiden Kriterien Vermögenswerte und variable Vergütung Risikoträger getrennt?
Also zunächst mal, die besonderen Anforderungen sind ja im Paragraphen 8 definiert und Paragraph 10 definiert die Ausnahmen, aber nur für Absätze 3 bis 6. Ja? Mhm. Also 8 Absatz 1 und 2 gelten für alle mittleren Wertpapierinstitute. Also das, und der 1 ist ja eben das, was wir schon erwähnt hatten, dass sich sowohl die individuelle Leistung als auch Ergebnis, Geschäftsbereich und Institut insgesamt zugrunde legen muss. Und der 2 beschreibt, wie die Leistungsbewertung zu erfolgen hat. Also das gilt für alle.
Okay, das hatte ich übersehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also sagen Sie den zweiten nochmal. Den ersten habe ich verstanden, den hatten wir eben schon. Was war der zweite?
Und die zweite war, wie die Leistungsbewertung zu erfolgen hat.
Das ist in 2 Sätzen grob. Was steht da?
Nachvollziehbare Kriterien, die bekannt sein müssen und so weiter.
Okay, verstanden, ja.
So, und dann kommen wir, da gibt es einmal sozusagen die Nicht-Anwendbarkeit auf bestimmte Institute, die diese Schwellenwerte nicht überschreiten. Und das ist die andere Ausnahme, das ist eine individuelle. Ja. Nicht mehr als 50.000, allerdings auch nicht zusätzlich, auch nicht mehr als 25% der Gesamtvergütung.
Ja, ja, stimmt.
Also wenn wir jetzt sagen, jemand hat einen Bonus von 40.000 bei einer fixen Vergütung von 100.000, dann fällt er nicht unter die Ausnahme, weil er zwar unter 50.000 liegt, aber die 40 sind von 140 mehr als 25%.
Ja, nur nochmal, dass ich ganz sicher bin, dass ich richtig verstanden habe, wenn mein Institut in Summe unter die Ausnahme fällt, also die besonderen Anforderungen nicht erfüllen muss, dann fallen auch alle Risikoträger unter die Ausnahme, egal wie hoch die variable Vergütung ist.
So ist es.
Ja, okay. Also nur wenn mein Institut nicht mehr unter die Ausnahme fällt, dann muss ich mir jeden einzelnen Risikoträger angucken.
Ja.
Ja. Bleibt da viel übrig? Also ich gebe zu, so genau habe ich das jetzt nicht im Kopf, was den Markt in Deutschland angeht, aber Wertpapierinstitute mit bilanziellen und außerbilanziellen Vermögenswerten größer 100 Millionen, haben Sie da ein Gefühl für? Ist das viel? Sind das viele?
Na, ich kann nur sagen, es gibt laut BaFin ungefähr 70 Wertpapierinstitute, die unter diese Regelung fallen, also die in den Begriff der Kategorie der mittleren fallen. Wie viele davon jetzt unter die Ausnahme fallen, das weiß ich auch nicht.
Ja, okay. Zu den besonderen Vorgaben. Was sind die wichtigsten aus Ihrer Sicht, die in der Praxis die größten Probleme verursachen?
Naja, besonders einschneidend ist natürlich die Verpflichtung, einen Anteil von bis zu 60% für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren aufzuschieben. Ja. Und zusammen mit der Auflage, einen Teil in Instrumenten mit einer Sperrfrist von 1 Jahr zu versehen, bedeutet das im Extremfall, dass ein Teil des Bonus für das Geschäftsjahr 2024 erst 2031 zu Geld gemacht werden kann. Ja. Und das ist schon ein Problem. Und auch das Thema Backtesting, also die Ex-Post-Risiko-Adjustierung, führt in der Praxis zu Problemen, vor allem dann in der Form des Clawback, also wo es darum geht, die bereits ausgezahlte Vergütung zurückzufordern, zum Beispiel, weil erhebliche Compliance-Verstöße bekannt wurden.
Ja, da muss man dann wirklich hinterher hingehen, ne, und zurückfordern.
Ja, da haben wir ein ganz, ganz eklatantes Spannungsfeld von Aufsichtsrecht und Arbeitsrecht. Ich habe da mal schon im Jahr 2017 einen Fachaufsatz dazu geschrieben, Rückforderung ausgezahlter Vergütung, Spannungsfeld von Arbeitsrecht und Aufsichtsrecht.
Mhm.
Aber das wäre auch wieder eine eigene Session.
Ja, das glaube ich auch. Und zumindest mit einem Teil davon kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da kann ich keine schlauen Fragen mehr stellen. Aber Sie haben recht, das wäre eine eigene Session. Das wird hier zu viel. Ich bin am meisten gestolpert über diese anderen Instrumente. Aber ich glaube, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, was das bei einer GmbH, die 100% im Konzernbesitz ist, eigentlich sein kann. Oder besser gesagt, wie viel Aufwand ich eigentlich betreiben muss, um irgendwelche Instrumente zu erzeugen, mit denen ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergüten kann, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Ja, das ist auch ein ständiger Diskussionspunkt mit der Aufsicht. Das gilt ja auch genauso für die Finanzinstitute nach der IVV.
Mhm.
Die Aufsicht sagt dazu, dass nicht börsennotierte Unternehmen je nach Rechtsform aktienbasierte Instrumente oder, das wäre nur bei einer AG, oder andere gleichwertige Instrumente nutzen können, die den Unternehmenswert nachhaltig widerspiegeln.
Mhm.
Whatever that means. Sie können natürlich auch bei einer GmbH auf eine Bewertung anstellen und sagen, wie entwickelt sich die Bewertung von einem Jahr zum nächsten. Ja. Das kann aber dann schon ziemlich aufwendig sein. Und gerade bei den Instituten, die Sie im Blick haben, die nicht so wahnsinnig komplex sind, ist das schon ein erheblicher Aufwand. Aber auch hier weiß die Aufsicht, dass das schwierig ist. Und es gab vor kurzem einen Workshop dazu, in dem interessierte und fachkundige Vertreter aus den Instituten teilgenommen haben. Und wir rechnen damit, dass da demnächst eine neue Verlautbarung von der Aufsicht kommt, was das konkret bedeutet und welche Verfahren die Anforderungen aus Sicht der Aufsicht erfüllen.
Ja, okay. Ich habe ja Übergangsfristen, wenn ich zu einem mittleren Wertpapierinstitut werde. Und außerdem muss ich ja auch überhaupt erstmal außerhalb der Ausnahme sein, also diese 100 Millionen überschreiten. Aber ich bin dann wahrscheinlich gut beraten, mir bei dem Thema sehr früh externe Unterstützung zu holen, wie das geht.
So ist es, ja. Ja,
ja, okay. Wir haben jetzt schon relativ viel. Also ich wäre für meinen Teil jetzt mit der Verordnung durch und wir haben schon relativ viel verglichen und gesagt, ja, bei der MiFID war es so, hier war es so. Was würden Sie, wenn Sie jetzt in zwei, drei Sätzen jemandem sagen sollten, was eigentlich der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Vergütungsregimen ist? Wie würden Sie das jemandem erklären?
MiFID einerseits meinen Sie und Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung andererseits. Also das ergibt sich natürlich aus der unterschiedlichen Zwecksetzung. Einmal die Marktaufsicht, einmal der Schutz des Finanzmarktes und dem Verhinderung Eingehung unangemessener Risiken. Daraus ergibt sich ja natürlich auch ein unterschiedlicher persönlicher Anwendungsbereich. Nämlich einmal hier die relevanten Personen, die wahrscheinlich leichter zu bestimmen sind als eben die Risikoträger, wofür wir ja auch ein eigenes Verfahren brauchen. Und dann müssen wir in der Tat schauen, natürlich, wenn wir in der Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung sind, fallen wir dort unter die Ausnahmen oder nicht. Und wenn wir nicht unter die Ausnahmen fallen, ist hier natürlich das Thema aufgeschobene Vergütung ziemlich komplex.
Ja. Jetzt habe ich noch eine ganz kleine Tiefbohrung bei einem mittleren Wertpapierinstitut und der Verordnung. Und zwar, weil mir neulich jemand sagte, naja, wir werden zwar jetzt mittleres Wertpapierinstitut, aber das macht ja nichts, weil wir die Erlaubnis ja schon lange haben und damit auch schon vor Inkrafttreten des Wertpapierinstitutsgesetzes ja die, ich sage jetzt mal salopp, alte Institutsvergütungsverordnung aus dem KWG schon umsetzen mussten. Und deswegen, das haben wir auch nie wieder abgeschafft, das haben wir alles so belassen, wie wir es damals umgesetzt haben. Und deswegen müssen wir ja jetzt nichts tun. Ohne dass wir jetzt total ins Detail gehen, aber kann man die Aussage aus Ihrer Sicht so pauschal treffen?
Cum grano so alles ja, aber auch hier steckt der Teufel natürlich im Detail. Die Institutsvergütungsverordnung ist 2023 an einigen Stellen geändert worden. Umgekehrt hat die Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung in einigen wenigen Details etwas andere Regelungen als die IVV. Zum Beispiel, wir haben das schon angesprochen, die deutliche Unterscheidung von fixer und variabler Vergütung. Auch die De Minimis-Grenzen sind ein bisschen anders. Und systematisch gibt es natürlich einen wesentlichen Unterschied. Nach der alten IVV mussten nur bedeutende Institute Risikoträger bestimmen. Das hat sich jetzt auch geändert, aber nach der alten IVV war das so. Und wer unter die Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung fällt, der muss immer Risikoträger bestimmen.
Okay.
Also das ist so der grundsätzliche Unterschied.
Okay. Also gar nichts machen funktioniert nicht. Ich muss mich trotzdem mir das angucken. Und
muss, ja. Wahrscheinlicher Änderungsbedarf dürfte gering sein.
Ja.
Aber man wird es schon nochmal anschauen müssen.
Ja. Dann habe ich jetzt noch ein paar Dinge, die in beiden ziemlich ähnlich sind. Die würde ich jetzt nicht komplett unter den Tisch fallen lassen, aber vermutlich nur noch mal kurz drauf gucken und nach Ihrer Erfahrung fragen. Es gibt ja in beiden Regelungen, also MiFID und Wertpapierinstitutsgesetz, Anforderungen an die Transparenz. Also ich soll meine Ziele kennen und mein Vergütungssystem kennen und so weiter. Und in der Regel wird das ja dadurch gelöst, dass A, was im Arbeitsvertrag steht, zweitens es eine Vergütungsregelung gibt und drittens ich eine Zielvereinbarung habe. Gibt es da in der Praxis Probleme mit dieser Anforderung? Sehen Sie da irgendwelche Herausforderungen?
Ja, es gibt ein paar Pitfalls. Der erste Punkt ist, die Vorgaben verlangen ja, dass die Zielvereinbarungen vor Beginn des Bonusjahres abgeschlossen werden. Das klappt eigentlich bei fast niemandem.
Ja. Ernsthaft? Das steht ja da irgendwo so deutlich vor Beginn? Oh.
Und auch Ihre Reaktion zeigt ja auch, dass das auch nicht Ihrer Erfahrung entspricht.
Nein.
Dass das durchgängig so gemacht wird. Zum anderen beobachten wir immer wieder, dass Institute der Auffassung sind, wenn der Bonus in ihrem Ermessen steht, dass dann sie nicht verpflichtet sind, irgendwas zu begründen oder Kriterien anzugeben. Und das ist falsch. Mhm. Ja, das ist eindeutig falsch. Ich gehe nicht so weit wie andere, die sagen, im Bereich der regulierten Vergütung sind Ermessensboni gar nicht mehr zulässig. Das meine ich nicht. Aber auch wenn ich Ermessensboni habe, muss ich die Kriterien im Vorhinein bekannt geben.
Was ist ein Ermessensbonus?
Also wenn ich einfach sage, du kannst einen Bonus bekommen, der richtet sich nach X oder Y. Ja, so.
Ach so, okay.
Ja. Ohne dass ich mir jetzt sage, es gibt keine formelbasierte Berechnung.
Ja, verstanden. Okay, also die Antwort auf die Frage war spannender, als ich erwartet hatte. Okay, Überraschung. Nein, das war mir tatsächlich nicht klar, dass da so hart drinsteht, dass es vor Beginn des Bonusjahres abgeschlossen sein muss.
Und also wenn man dagegen verstößt, dann hat es zwar natürlich keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen, aber dieses Thema wird häufig von den Prüfern betrachtet.
Ja, gilt das für beides? MiFID und Verordnung? Ist das für beide so klar?
Das gilt für die Verordnung.
Das gilt für die Verordnung, okay. Ich meine, logisch wäre es natürlich, wenn es für beides gelten würde, aber falls man mal den Spaß hat, das mit dem Prüfer diskutieren zu dürfen.
Ja, also die immer kommt, die sagt ja nur, wie soll ich einen Anlageberater belohnen? Ja. Mhm. Ob wann ich das dem sage, ist ja eigentlich egal.
Ja.
Also, aus Sicht des Regelungszwecks, der immer kommt.
Ja, okay. Ein Thema ist riesig, können wir jetzt nicht behandeln. Mich würde nur interessieren, wie gehe ich es denn an? Denn die Verordnung sagt ja, naja, wenn du feststellst, dass die Vorgaben dieser Verordnung mit den Vereinbarungen, die du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleitern getroffen hast, nicht zusammenpassen, dann sieh zu, dass du zumindest versuchst, die anzupassen. Das ist wieder der Clash dann zwischen Aufsichtsrecht und Arbeitsrecht, oder?
Ja, genau, absolut. Das Aufsichtsrecht richtet sich ja auch nur an das Institut, nicht an Mitarbeiter. Also vertragliche Vereinbarungen mit Mitarbeitern, die gegen diese Regeln verstoßen, sind deswegen nicht unwirksam, zivilrechtlich, sondern sind wirksam. Ja? Und gerade deswegen braucht man ja diese Anpassungsregel. Wir empfehlen ja normalerweise, dass sozusagen ein entsprechender Änderungsvorbehalt immer schon im System drin ist. Ja? Also wenn regulatorische Vorgaben das erfordern, können wir anpassen. Vereinfacht gesagt.
Okay.
Aber was bedeutet es konkret? Die Aufsicht erwartet, dass man auf die Mitarbeitenden zugeht und denen einen Änderungsvorschlag vorlegt und mit ihnen diskutiert. Und wenn jemand sich weigert, das dann dokumentiert und dann nach einem halben Jahr nochmal probiert.
Ja. Okay.
Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, normalerweise ist das nicht notwendig. Wenn die Geschäftsleitung klar bekennt und sagt, wir erwarten das, dann funktioniert das in der Regel auch. Was man aber nicht machen darf, und dann bin ich damit auch fertig, manchmal wird auch gesagt, okay, und bei der nächsten Gehaltserhöhung musst du auch das mit unterschreiben, sonst kriegst du keine Gehaltserhöhung. Das ist sehr hemdsärmelig, aber nicht zulässig, weil ja der Mitarbeiter nicht gezwungen ist, einer Änderung zuzustimmen. Deswegen wäre, wenn er das nicht tut, macht er von einem Recht Gebrauch, das ihm zusteht. Und dafür darf er nicht gemaßregelt werden. Ja? Und das wäre das, was die Arbeitsrechtler Maßregelung nennen. Ja? Wenn man sagt, du kriegst nur deine Gehaltserhöhung, wenn du diese Änderung unterschreibst.
Ja, okay. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erpressen darf ich nicht. Aber es zu sehr auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ach, ich habe mal einen Arbeitsrechtler gefragt und der hat mir gesagt, ich kann das nicht verlangen von meinen Mitarbeitern. Also
Nein, das ist zu wenig.
Und dann lasse ich mir ein Gutachten schreiben und dann tue ich nichts. Das ist zu wenig, ne?
Das ist zu wenig, ja.
Das ist zu wenig, okay. Anforderungen an die Governance gibt es auch in beiden Bereichen, also bei der MiFID und gemäß Wertpapierinstitutsgesetz und der Verordnung. Die Geschäftsleitung ist zuständig für die Vergütungssysteme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, logisch. Der Aufsichtsrat ist dann wieder für die Geschäftsleitung zuständig. Und wenn ich keinen Aufsichtsrat habe, dann ist der Gesellschafter. Das ist so richtig, oder?
Ja, das ist so.
Beim Aufsichtsrat kann ich mir ja noch vorstellen, dass das halbwegs funktioniert bei Gesellschaftern. Ich meine, ich will damit jetzt nicht qualitativ zwischen Aufsichtsräten und Gesellschaftern unterscheiden, aber schon, dass so ein Gremium, so ein Aufsichtsratsgremium mit den entsprechenden Anforderungen, die es da auch gibt, schon nach meiner Erfahrung, was Vorbereitung und Durchführung und Protokollierung angeht, etwas formaler ist als jetzt reine Gesellschafterzusammenkünfte. Ich stelle mir das schwierig vor, dass die Gesellschafter wirklich wissen, was Sie da eigentlich beachten und tun müssen. Wie ist es denn nach Ihrer Erfahrung?
Ja, also da treffen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt. die Regulierung ist so kompliziert geworden, dass ich kein Institut kenne, das die Aufstellung oder Anpassung von Vergütungssystemen ohne fremde Hilfe macht. Ja.
Ja.
Und fremde Hilfe kann eben sein, entweder ein Vergütungsberater oder spezialisierte Rechtsanwälte oder idealerweise eine Kombination von beidem sogar. Ja.
Ja. Ja, dem Gesellschafter muss das im Zweifel ja auch erstmal jemand sagen, ne?
Ja.
Also ich durchlaufe zwar ein Inhaberkontrollverfahren, aber das heißt ja deswegen noch nicht, dass ich mir die Details der Vergütungsregeln bewusst bin.
Ja, gut, wobei natürlich auch der Gesellschafter von der Geschäftsführung sensibilisiert werden sollte.
Ja.
Denn die Geschäftsführung muss ja wiederum das System für die Mitarbeiter schreiben.
Ja, und wenn in der Prüfung, also je nachdem, in welchem Bereich ich jetzt bin, entweder in der WPHG-Prüfung oder in der Jahresabschlussprüfung, dann mir das Vergütungssystem auf den Fuß fällt, sage ich mal etwas salopp. Und zwar wegen der Vergütung der Geschäftsleitung, dann muss ja schon auch der Geschäftsleiter dafür gerade stehen und auf den Gesellschafter zugehen, ne? Vermute ich mal. Ach nee, muss er nicht, weil verantwortlich ist der Gesellschafter.
Verantwortlich ist dann nur der Gesellschafter, ja.
Ja.
Aber am Ende ist es ja so, wenn Sie eine Prüfung haben und haben eine Feststellung, dann ärgert Sie das als Geschäftsführung immer, auch wenn Sie sagen, das war jetzt nicht mein persönliches Ding. Ja,
ja, das stimmt. Letzter Punkt noch zu diesen übergeordneten Themen. Ich soll das ganze System überwachen. Klingt auch logisch und bekannt, dass man regelmäßig drauf gucken soll. Natürlich vor allem auch bei Änderungen. Ist das Vergütungssystem in Ordnung in dem Sinne von, entspricht es den Anforderungen? Was mir in der Verordnung aufgefallen ist, ist, dass dort nochmal explizit drinsteht, dass es eine zentrale und unabhängige interne Prüfung geben muss. Ich habe jetzt schon 2-3 Mal die Diskussion geführt, ob das durch die interne Revision gemacht werden darf oder ob das noch zusätzlich zur internen Revision ist. Eine eindeutige Antwort hatte ich bisher nicht. Wissen Sie es?
Da gibt es keine konkreten Anhaltspunkte in der Verordnung. Und auch in den entsprechenden, sagen wir mal, Begleittexten findet man nichts Konkretes, außer dass etwa alle relevanten Funktionen einbezogen werden sollen. Und relevante Funktionen sind, muss man halt gucken, sind sicherlich mindestens Recht, ja, aber auch strategische Planung, weil es geht ja auch darum, fördert das Vergütungssystem die strategische Ziele.
Mhm.
HR wird man einbeziehen müssen, ja, weil es geht ja um Mitarbeitervergütung. Und sonst muss man im Einzelfall noch gucken, wer da noch reinkommt. Aber das kann natürlich die interne Revision machen, diese Prüfung. Ja.
Ja, wobei, wenn Sie das aufzählen, ich mir dann tatsächlich die Frage stelle, ob das dann ein Zusatzauftrag an die interne Revision sein muss.
Ach so, ja. Also Entschuldigung, ja, genau. Ja,
ja, also die Prüfung im Rahmen der normalen internen Revisionsprüfung würde nämlich das, was Sie gerade beschrieben haben, nicht erfüllen.
Nein, das, okay, sorry, da war ich nicht schnell genug.
Nee, ich habe es tatsächlich auch erstmal nur so gemeint, wie Sie es verstanden haben, aber durch Ihre Erklärung ist mir dann klar geworden, ja, es kann zwar die Revision machen, aber nicht im Rahmen der normalen Prüfung, sondern wenn, dann mit Zusatzauftrag. Okay.
Ja.
Okay. Ich bin durch alles, was mich regelmäßig so umtreibt, durch. Jetzt würde mich interessieren, denken Sie schon die ganze Zeit, warum fragten die Frau Fechner das nicht? Das ist doch total relevant. Also sprich, haben wir irgendwas aus Ihrer Praxiserfahrung total Wichtiges vergessen?
Nee, bei manchen hätte ich noch mehr erzählen können. Aber wie gesagt, dann hätten wir vielleicht den Rahmen ein bisschen gesprengt.
Ja, das fürchte ich auch. Das machen wir irgendwann anders. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Meine Fragenliste ist fertig, meine Konzentrationsfähigkeit ist fertig, mein Arbeitsspeicher im Kopf ist voll, aber vor allem voll mit sehr, sehr vielen neuen Gedanken, Anregungen, Informationen, wo ich echt irgendwas bisher nicht oder falsch verstanden hatte. Ich nehme so viel mit, ich freue mich schon fast auf künftige Diskussionen bei Instituten zum Thema Vergütung. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das war mein Gespräch zur Vergütung in Wertpapierinstituten mit Herrn Dr. Löw. Wir haben es zwar im Interview nicht explizit angesprochen, aber Sie haben es sich bestimmt schon gedacht. Ein mittleres Wertpapierinstitut muss natürlich beides umsetzen. Die Anforderungen der MiFID bzw. der EMMA-Comp und auch die Anforderungen der Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung. Daraus ein Vergütungssystem zu bauen, das verständlich ist und irgendwie auch sinnvoll anwendbar, ist eine hübsche Knobelaufgabe. Noch ein paar inhaltliche Hinweise bzw. Ergänzungen. Herr Dr. Löw hat eben im Interview die IVV erwähnt. Er meint damit die Institutsvergütungsverordnung, die von Kreditinstituten anzuwenden ist. Diese gilt nicht für Wertpapierinstitute. Und Herr Dr. Löw hat im Interview auf eine Regelung verwiesen, in der Begriff Managementverantwortung definiert wird. Ich packe Ihnen den Link zu dieser Regelung in die Shownotes. Und schließlich noch einen Nachtrag zu den Risikoträgern. Ich habe Herrn Dr. Löw eben im Interview gefragt, ob die Führungskraft eines Geschäftsbereiches, also zum Beispiel die Leitung Portfolio Management, ein Risikoträger nach der Wertpapierinstitutsvergütungsverordnung ist. Die Antwort von Herrn Dr. Löw lautete, dass das unter anderem von der Größe des Wertpapierinstituts und auch von der Art der erbrachten Dienstleistung abhängen kann. Wir sind in unserem Gespräch nicht näher darauf eingegangen. Sie finden weitere Hinweise dazu in den Shownotes. Falls Sie mit Herrn Dr. Löw noch tiefer in das ganze Thema Vergütung einsteigen möchten, dann finden Sie in den Shownotes einen Link zu seinen Kontaktdaten. Und falls Sie den Fachaufsatz zur Rückforderung ausgezahlter Vergütung lesen möchten, den Herr Dr. Löw im Interview genannt hat, dann finden Sie die Quellenangabe ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, was auch immer Sie heute noch vorhaben.